Heute geht es um ein großes, sehr wichtiges, aber auch sehr ernstes Thema, und zwar um mentale Gesundheit. Und ich spreche heute mit Michael Trautmann. Michael Trautmann war der Marketingchef von Audi sehr früh in seiner Karriere, hat sich dann selbstständig gemacht, die Agentur Camper Trautmann gegründet. Daraus wurde später Think. Er hat den Podcast On the Way to New Work gestartet, High Rocks zuletzt, und er hat das Leben auf der Überholspur geführt. Und ich freue mich sehr, dass Michael sich bereit erklärt hat, eben auch von den Schattenseiten zu erzählen und von seinem persönlichen Absturz. Und insofern macht ihn das zu einer ganz besonderen Figur, um dieses Thema mentale Gesundheit mit persönlichen Erfahrungen einmal zu schildern und so ein bisschen rauszuholen aus der Ecke der Scham und der Verlegenheit. Ansonsten möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz persönlich zu bedanken und zu verabschieden, denn das wird mein letzter NWX-Podcast sein. Danke für euer Interesse, für eure Feedbacks, für eure Anregungen. Und ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich natürlich auch an mein Team loswerden, allen voran an Alina Kölbel und Lisa Seehase, ohne die dieser Podcast schlichtweg nicht denkbar gewesen wäre. Wie geht's hier weiter? Das steht noch nicht ganz fest. Wir werden es allerdings in Kürze kommunizieren. Fest steht, dass in zwei Wochen eine Folge The Briefing mit Alina und Julian Stahl erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass ihr viel aus der aktuellen Folge mitnehmen könnt. Tschüss. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken, und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Heute ist für mich ein ganz besonderer Podcast. Einmal, weil es der letzte NWX-Podcast ist, den ich mache. Zweitens, weil wir ein besonderes Thema haben. Das Thema ist besonders, aber auch ein schwieriges Thema. Ich will mich dem mal mit ein paar Zahlen nähern. Mental Health ist die Überschrift. Und der Gesundheitsreport der DRK sagt, dass psychische Erkrankungen mittlerweile den drittgrößten Anteil des Krankenstandes in Deutschland ausmachen. Mit Abstand die längste Arbeitsunfähigkeit verursacht. Und die OECD, eine Publikation namens Health at a Glance, spricht von Kosten in Deutschland alleine von jährlich 150 Milliarden Euro. Unglaubliche Zahl, 150 Milliarden Euro. Das war jetzt für die BWLer. Da bin ich beim dritten Grund, warum ich mich heute besonders freue, weil ich würde mich dem Thema gerne von der persönlichen Seite widmen, weil das eine sind Zahlen, das andere sind die Erlebnisse. Und wir sprechen von einem Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit, was in seiner Dramatik den Betroffenen, seine Familie, seine Freunde, dann auch Arbeitskollegen und sein Umfeld unglaublich beeinträchtigt. Und da das Thema immer noch schambehaftet ist, ist es umso wichtiger, glaube ich, da offen drüber zu sprechen. Und deswegen der dritte Grund bist du, Michael. Mein letzter Podcast, so ein Thema, ich habe mir gewünscht, das mit dir zu machen. Du hast, als ich gefragt habe, gleich gesagt, klar machen wir das. Eine persönliche Geschichte von dir, deine Erfahrung mit dem Thema. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, Max-Fan. Das ist für mich auch eine große Ehre. Mir war ja nicht bewusst, dass es dein letzter wird. Du hast mich gerade da ein bisschen aufgeklärt. Hier zu sitzen in dem Gebäude, dem ich viel verdanke, in meiner beruflichen Entwicklung, der Beziehung, der ich viel verdanke zu dir, dem Vertrauen in dieses Thema, was ich jetzt seit vielen Jahren machen darf, New Work. Du warst einer der ersten Begleiter und hast sehr früh auch an das geglaubt, was ich da so mache. Und von daher ist das für mich auch auf mehrfacher Ebene ein ganz, ganz toller und wichtiger Moment gerade.
In der Tat haben wir uns kennengelernt über On the Way to New Work, dein Podcast. Aber ich habe dich ehrlicherweise schon deutlich eher auf dem Schirm gehabt, im Gegensatz zu du mich, naturgemäß, weil ich war irgendwann mal die ersten Schritte im Bereich, bin ich gegangen, im Bereich Kommunikation. Und das war Ende der 90er, man glaubt es gar nicht, des letzten Jahrtausends. Mhm. Du bist mir da.
Die Älteren erinnern sich.
Genau, wir beide erinnern uns. Du bist mir da natürlich präsent gewesen über Interviews, Titelgeschichten in W und V und Co. Du warst Marketingchef, Markenchef in der Automobilindustrie, der damals jedenfalls der Königsdisziplin in Deutschland. Und du hast danach alles, was du angefasst hast, irgendwie zu Gold gemacht. So sah es jedenfalls von außen aus. Ein paar Stationen, Kemper Trautmann, Think, Loved, dann der Podcast Neues Leben, On the Way to New Work, wir haben uns kennengelernt. Daraus hast du ein riesen Thema gemacht, ja, und hast das super entwickelt. High Rocks, nochmal ein anderes Projekt und alles, was du gemacht hast, war erfolgreich. Erzähl doch mal ein bisschen, wie fing das eigentlich an?
Ja, das Schöne ist ja, bei solchen Geschichten, die wären ja sonst auch langweilig, dass es immer auch noch die andere Seite dahinter gibt und die wollen wir heute natürlich auch anfassen, auspacken. Angefangen hat das Ganze als Kind von zwei Beamten, einem Marineoffizier und einer Lehrerin. Ich bin groß geworden mit dem Bild, Frauen sind das starke Geschlecht, weil meine Mutter quasi alleinerziehend war, mein Vater so gut wie nicht da war, außerdem auch ein sehr verschwiegener, eher introvertierter Mann, der auch in der Zeit, wo er da war, nicht so viel zur Erziehung beigetragen hat. Es gibt natürlich auch ganz wichtige prägende Momente mit meinem Vater, aber meine Mutter war die starke Figur. Ich habe komischerweise einen Berufsweg gewählt, der überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was in meiner Familie mir vorgelebt wurde. Einzig Kreative, was ich so recherchieren konnte, war Tischlerei in der Familie meiner Mutter. Und ich hatte während der Schulzeit irgendwie drei völlig unterschiedliche Berufsideen. Die eine war sehr stark durch meine Eltern geprägt, Arzt zu werden. Das wurde mir so vorgelebt. Freunde meiner Eltern, die Ärzte waren, da wurde immer besonders positiv drüber geredet. Dann Lufthansa-Pilot war der zweite Wunsch, das kam, glaube ich, so die zivile Variante, das Fernweh, das ich von meinem Vater mitbekommen habe, auszuleben. Und das dritte war irgendwas mit Werbung. Und das konnte ich festmachen eigentlich nur, ich war immer im Kino der zuerst die Werbespots erraten hat und die einzige 2-, also gleich beste Note, die ich im Deutschleistungskurs geschrieben habe, war die Analyse einer Danone-Werbeanzeige. Das ist es dann geworden. Ich erspare die Gründe, warum ich die anderen Sachen ausgeschlossen habe. Bin irgendwie im BWL-Studium auf einmal sehr ehrgeizig geworden, sehr zielstrebig geworden. Alles, was ich in der Schule nicht gemacht habe, da war eben wie Sport wichtiger, andere Dinge wichtiger. Und bin dann übers BWL-Studium und eine Promotion in Ökomarketing erst in die Unternehmensberatung gekommen. Auch das war erfolgreich erstmal so. Und da, glaube ich, ist die Wurzel für das gelegt worden, was ich heute mache. Also ich war in einer Nebenfunktion dort nach einem Jahr schon Recruiting Director und habe immer, glaube ich, ein Rieseninteresse gehabt an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Wahrscheinlich auch, weil meine Talente sehr, sehr klar in eine Richtung zeigen und mir immer andere Talente gefehlt haben, um das dann auch umzusetzen. So, das ist vielleicht so ein Grundmuster, was ich heute erkennen kann. Und dann ging es irgendwie immer also reagierend durch die Karriere. Also ich habe nicht den großen Masterplan gemacht, so soll es werden, sondern ich habe irgendwie den Einstieg in die Unternehmensberatung, das war eine junge Firma in Deutschland, Bossar hieß die. Die haben mich irgendwie überzeugt, weil die gesagt haben, work hard, aber auch play hard. Die haben gesagt, anders als bei anderen Unternehmensberatungen, kannst du bei uns am Freitag auch mal Skilaufen gehen. Aber das ist dann am Samstag, wie es für dich passt.
Schon so ein bisschen New Work.
Bisschen New Work. Ja. Also wenn du dir anguckst, wie wir auch damals, als der Recruiting Director mal, wie wir Werbung gemacht haben, das war schon sehr in diese Richtung. Und dann bin ich irgendwie von einem Kunden angesprochen worden, Bertelsmann damals, das ist relativ schnell gescheitert. Dann bin ich in die Werbung gegangen, weil das eigentlich immer so ein bisschen mein Herzblut war. Dort habe ich eine tolle Phase gehabt bei Springer und Jacobi.
Also die Kaderschmiede eigentlich
genau,
der.
Genau, das war auch, glaube ich, da, wo wieder für mich eine Injection für New Work kam, weil der Reinhard Springer damals ein Betriebssystem für eine Agentur entwickelt hat, was nahezu perfekt war, was Checklisten hatte, ein Handbuch für den Geschäftsführer. Er sagt immer, mit diesem Handbuch kann man einen Affen dressieren, eine Firma zu führen. Das war mir immer ein Tick zu negativ formuliert. Ich habe gesagt, nee, das ist einfach das perfekte Unterstützungstool, um eine Firma zu führen. Dort habe ich dann das Thema Auto entdeckt für mich, was ich vorher als Assi an der Uni eher abgelehnt habe. Ökomarketing, ne, war auf einmal dann positiv belegt. Auch schon bei Bossar war Porsche mein Kunde. Und es ging irgendwie immer weiter und immer weiter. Und der, glaube, der ganz große prägende Moment waren diese Jahre bei Audi. Also mit 37 weltweiter Marketingchef einer wirklich tollen Automarke zu werden, das war ein riesengroßer Schritt. Und aus heutiger Sicht, ja?
Hast du die Repositionierung von Audi damals
geleitet? Nein, also das wäre viel zu viel der Ehre. Das gab schon auf jeden Fall schon einen ganz klar eingezeichneten Weg. Vorsprung durch Technik gab es schon. Diese Positionierung gegenüber BMW und Mercedes, welche Rolle Audi spielen, was gab es alles schon. Ich bin in einer Zeit gekommen, wo damals auch der Martin Winterkorn gekommen ist, der auch mich eingestellt hat, mit dem ich durchweg, auch wenn er ein harter Charakter war, aber durchweg positive Erfahrungen gemacht habe, extrem viel gelernt habe, auch einige Dinge, wie gesagt, so möchte ich es nicht machen, aber der ein wichtiger Chef für mich war, auch viele andere sehr prägende Menschen. Und warum diese Zeit so wichtig war, weil sie bei mir so einen Mini-Chip eingesetzt haben. Ich glaube, ich bin eine gute Führungskraft. Mhm. Und ich weiß aber heute, dass ich zu dem Zeitpunkt keine gute Führungskraft war. Ich habe bestimmte Talente gehabt, die in der Situation genau passend waren. Ich habe vor allen Dingen ein fast perfektes System gehabt. Ich habe zwei AssistentInnen gehabt, die mir inhaltlich zugearbeitet haben, zwei Sekretärinnen und 6 Direct Reports mit insgesamt 300 Leuten in Ingolstadt und wahrscheinlich insgesamt 500 Leuten, die weltweit an den Themen gearbeitet haben. Und das System war perfekt und hat mich immer glänzen lassen. Und ich bin dann nach einem Jahr Stellvertreter des Vertriebsvorstands geworden. Als ich dann ging, völlig untypisch für Audi, und gesagt habe, ich mache mich selbstständig, kriegte ich dann von meinem Chef zu hören, schade, ich hätte gern noch weiter mit Ihnen gearbeitet, Herr Trautmann, aber Sie machen ja jetzt eine Agentur und ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann zusammenarbeiten, aber don't call us, we call you. Und 10 Monate später kam dann der Anruf damals von Hans-Christian Schwing, der ein langjähriger Wegbegleiter war, mit dem habe ich schon bei Springer und der Kobi gearbeitet, dann auch bei Audi, und der sagte dann so, jetzt ist soweit, ihr habt hier eine Chance, weltweite Einführung Q7, ihr habt 10 Tage Zeit, der Pitch Ergebnis ist nicht umsetzbar aus bestimmten Gründen, wir brauchen jetzt eine Rette. Und dann haben wir mit einer 8-Mann-Agentur diese Einführung gemacht in 100 Ländern, natürlich mit den anderen Agenturen zusammen, aber die Idee kam von uns. Und dann kam der Aufbau dieser Agentur, und heute die ist jetzt 21 Jahre alt, 20 Jahre lang arbeitet die Agentur für Audi, und ich bin dort aber zweimal kolossal gescheitert. Und zwar schon mit André Kemper zusammen, die hieß ja Kemper Trautmann, der auf dem Papier alles toll, nach einem Jahr Newcomer of the Year, nach 5 Jahren Global Newcomer of the Year, Kunden, die wirklich jeder gerne gehabt hätte.
Unheimlich schnell, oder?
So, und André und ich haben uns aber so hart aneinander abgearbeitet und haben uns immer wirklich auf die Schwächen des anderen fokussiert. Ich habe damals gedacht, ich bin der Tolle, er ist der Dose, nicht so gute, ja. So, und heute, wir hatten neulich so eine Szene, haben wir uns auf Sylt getroffen, er saß am Tisch mit vielen Leuten, die ich auch zum Teil kannte, und dann hielten alle die Luft an und wir umarmten uns und kriegten uns gar nicht wieder ein. Und das Schöne ist, wir sind quasi in einem gewissen Schweigen und auch in der Traurigkeit auseinandergegangen, aber wir haben nie schlecht übereinander geredet, wenn dann über uns zusammen, was wir schlecht gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich habe alles richtig gemacht, so. Also etwas übertrieben. Dann neue Partner. Und 5 Jahre später exakt dasselbe. Ah, Michael, wir können uns eigentlich ganz gut vorstellen, die Firma ohne dich weiterzuführen. Und dann, das ist jetzt Weihnachten dieses Jahr, 9 Jahre her, also kurz vor Weihnachten, gab es dieses Gespräch mit einem der Partner von Think. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so einen Selbstreflexionsmuskel gespürt. Wow, das muss was mit dir zu tun haben. Es kann nicht sein, dass eine Firma, die von 0 auf 250 unter Kemper Trautmann in 7 Jahren, von 5 weiteren Jahren von 250 auf 500 Leute kommt, erfolgreich ist und zweimal die Partnerschaft nicht funktioniert, dass das immer die anderen sind. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich, weil die Aussage war quasi, ja, denk doch mal nach, vielleicht machst du erstmal ein bisschen weniger, du hast hier so viele neue Feuer angezündet, eine Sportunit, tralala, das wollten wir eigentlich gar nicht, ja, unser Fehler hätten wir sagen müssen, aber wir machen das Stammgeschäft und du kannst dann irgendwie so Aufsichtschairman und du kümmerst dich so ein bisschen um die anderen Sachen, und hier das Sportthema, das brauchen wir eigentlich nicht, nimm's doch raus. Das war dann die Zelle, aus der dann mit Moritz Fürste zusammen und dann dem Christian Tötzke Hyrox entstanden ist, so. Zufälligerweise, also als wir uns dann geeinigt haben, sehr friedlich geeinigt haben, ich meinen Teil da auch ganz klar gesehen habe, diese Selbstreflexionsreise dann begleitet habe durch verschiedene Seminare. Ich habe den Hoffmann-Prozess gemacht. Ich habe wirklich viele Dinge gemacht. Ich habe meine Familie, meine Kinder, meine Frau, meine engsten Freunde alle gefragt, helf mir mal, was stimmt mit mir nicht? Und bin da schrittweise immer weitergekommen und habe gemerkt, okay, es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die einfach mir im Wege gestanden haben. Ich habe dann auch mit Diagnostik angefangen, bin damals das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Clifton Strengths Assessment, habe daraus ganz klar gesehen, wo liegen meine Stärken. Und zufälligerweise habe ich zu dem Zeitpunkt auch den Podcast gestartet, On the Way to New Work, aus einem tiefen Interesse daraus, wie ändert sich eigentlich Arbeit? Und habe dann nach wenigen Folgen gemerkt, okay, meine Selbstreflexionsreise und der Podcast ist ein und dasselbe. Und das mache ich jetzt seit über 8 Jahren, diesen Podcast. Daraus ist jetzt auch noch ein völlig neues Berufsbild für mich geworden. Und ich glaube, dass mich das ein Stück weit, ich will nicht sagen gerettet hat, aber mir einen Weg gezeigt hat, so dass ich ganz am Ende meines Berufslebens irgendwann sagen kann und werde, hey, das war ziemlich geil. Mhm. Und aber in diesen Jahren, in denen es eigentlich ganz toll sich entwickelt hat, bin ich nochmal richtig auf die Schnauze gefallen.
So, und da bin ich dir natürlich dankbar, dass du das so offen ansprichst. Und letztendlich sind wir da genau beim Thema. Also kometenhafter Aufstieg, alles, was du angefasst hast, hat funktioniert. Und selbst wenn was nicht funktioniert hat, kam der nächste Schritt, der wieder sehr, sehr erfolgreich war. Dann hast du beschrieben, dass du angefangen hast, schon vor neun Jahren in so eine Selbstreflexion einzusteigen. Also insofern auch jemand bist, der ja nicht einfach so sozusagen mitrennt, sondern auch einer, der über die Dinge nachdenkt und auch über sich nachdenkt, wo man ja eigentlich sagen würde, das ist ziemlich gesund. Ja, es ist nicht so, dass du diesen Erfolg für gepachtet hältst, sondern eben dich auch mit dir beschäftigt hast, hast Zeit dir genommen etc. Und trotzdem kam so ein Absturz. Und ich würde sagen, wenn dir das passieren kann, mit diesem Background kann es jedem passieren. Und deswegen sieht man, glaube ich, auch die Dimension, die Ernsthaftigkeit dieses Themas. Darf ich dich fragen, magst du ein bisschen erzählen, unbedingt, was da passiert ist?
Ja, vielleicht erzähle ich nochmal die Geschichte, wie du auf die Idee gekommen bist, auch mich zu dem Thema zu interviewen. Ja. Ich habe hier bei euch im Haus bei einer Fuck-Up-Night meine Fuck-Up-Story erzählt. Und vor ein paar Jahren habe ich von einem ganz tollen Magazin, Strive, ein Magazin, was von Katharina Wolf erdacht worden ist, für die Zielgruppe Führungskräfte weiblich. Das war die Grundidee. Man sagt, das sind irgendwie 1,8 Millionen Frauen, die führen in Deutschland und für die gibt es kein Magazin. Das hat sie gestartet. Ich bin ein großer Fan davon. Und sie hat so eine Rubrik Fuck-Up-Stories. Und hat sie mich gefragt, Michael, hältst du nicht Lust, eine zu machen? Und ich dann aus heutiger Sicht dicknasig, ja, mache ich klar, aber kann ich auch mehr als einen Fuck-Up erzählen, weil ich hatte ziemlich viele. Mhm. So, wow, selbstreflektiert. und dann habe ich die Titel dieser Story, und das ist so peinlich aus heutiger Sicht, aber es ist im Netz, deswegen kann man es auch erzählen, meine 5 größten Fuck-Ups des dritten Jahrtausends.
So. Pompös.
So, und da habe ich dann erzählt und der Aufhänger in der Fuck-Up-Night war eben, dass diese 5 vermeintlichen Fuck-Ups eben nicht die Fuck-Ups waren, sondern das hat dann zum eigentlichen Fuck-Up geführt. Und ich versuche es mal so zu erklären, das waren Dinge aus, ne, ich bei Springer und Jacobi, ich wollte ein globales Netz oder zumindest mal ein europäisches Netzwerk aufbauen, das ist gescheitert. Ich habe ganz viel daraus gelernt. Dann meine Partnerschaft mit André Kemper ist gescheitert. Ich habe ganz daraus viel gelernt. Meine Partnerschaft bei Think ist gescheitert. Ich habe ganz viel gelernt. Ein Projekt, wo wir als weltweit erste Gruppe aus der Agentur heraus eine Top-Level-Domain kaufen wollten. Also das, was hinterm Punkt kommt im Internet, also ein Land im Internet kaufen wollten, um eine Krankheit zu besiegen. .HIV haben wir hingekriegt, aber das Projekt ist trotzdem gescheitert. Ich habe ganz viel daraus gelernt. Und dann das Schlimmste war, ich habe ein Startup in Berlin unterstützt, wir auch als Agentur, die zum Mond fliegen wollten. Ich habe da sehr viel Geld verloren, weil ich dem Unternehmer Geld geliehen habe. Aber ich habe ganz viel gelernt. Das waren die Fuck-Up, die 5 größten Fuck-Ups. Und dann kriegte ich auch ganz viel Bestätigung. Mhm. Oh, Michael, dass du bei deinem Erfolg so reflektiert bist. Wow, wow, toll. Wow. Mhm. Aber was die Wahrheit in der Geschichte ist, ich habe diese Fuck-Ups alle mir. Und das habe ich in einem Klinikaufenthalt, auf den wir gleich kommen, also ich springe in den Zeitebene ein bisschen hinterher, in der Kunsttherapie sah ich auf einmal irgendwie so Bilder, wo wir so eine Collage machen wollten von Scheißehaufen, die bunt waren, bunt, also Kunststoff, aber so. Und ich habe auf einmal diese Scheißehaufen in mein Regal geklebt, wo auch sonst noch irgendwelche Pokale standen. Und ich habe quasi meine Misserfolge zu den noch viel geileren Erfolgen,
zu Erfolgen umdefiniert.
Geadelt. Ja. So. Mhm. Irgendwann vor etwas mehr als 3 Jahren, ich schon sehr erfolgreich in diesem neuen Berufsfeld, was ich jetzt mache, Leadership-Trainings, Persönlichkeitsentwicklung, Beratung im Kontext New Work, sitze in einem von meiner Co-Founderin Swantje Almers und mir organisierten 10-Monats-Journey mit 25 Leuten. Die kommen so 4x3 Tage zu uns, mittlerweile hier ins Haus. Ne? Das machen wir ja seit 3 Jahren hier im Haus. Damals noch an einer anderen Location. Und ich sitze da und eine ehemalige Beiersdorf-Managerin hält an einem Freitagabend eine Fireside-Speech zum Thema Burnout. Berichtet von ihrem persönlichen Burnout. Und ich sitze da und denke, wow, wie cool, dass wir das anbieten, aber es wird dir ja nicht passieren. Und das ist wirklich nicht erfunden und nicht gestaged. 3 Tage später, Montagmorgen, wache ich auf und bin total paralysiert. Habe einen Call morgens, zum Glück in einer Gruppe von vertrauten Menschen, wo ich mich sofort öffnen kann und sagen kann, ich kann euch nur schwer folgen. Ich bin völlig am Ende. Meine Batterie ist bei 5%. Ich habe ein richtig dickes Problem. Habe dann über einen Zeitraum von 2 Wochen verschiedene Versuche gemacht, mal zu einer Therapeutin direkt. Die erste, die mich empfing, hatte schon ein Schild stehen. In 2 Wochen gehe ich übrigens in Urlaub für 3 Wochen. Die nächste begrüßt mich und sagt, ja, wir können jetzt ein bisschen arbeiten, aber in 6 Wochen mache ich ein Sabbatical. Die hat dann auch nach dem ersten Gespräch gesagt, ja, übrigens, wir können auch gerne über Suizid reden, Klammer auf, wer solche Gedanken hat, bitte sofort sich Hilfe holen. Wo ich sagte, also ich fühlte mich überhaupt nicht abgeholt, nicht verstanden und ich habe das dann auch sehr früh mit meiner Frau, mit Freunden geteilt. Ich habe irgendwann dann gesehen, dass ich schon an Tag 3 eine WhatsApp an 2 Freunde geschrieben habe, mit denen ich verabredet war. Männer, ich muss unseren Termin für heute Abend absagen. Ich habe eine handfeste Depression, Klammer auf, noch Eigendiagnose. Ich muss mich jetzt erstmal, ich wäre nur eine Belastung für euch, muss mich jetzt erstmal um mich selber kümmern.
Das heißt, du wusstest intuitiv, was dein Problem war? Ja. Wusstest du, warum du das hast? Erstens.
Nein, keine
und zweitens
Ahnung.
Als Coach für Persönlichkeitsentwicklung.
Keine Ahnung.
Und zweitens wusstest du, wo du dir Hilfe holen kannst und
ja,
was du jetzt brauchst.
Also was wirklich gut war, und da gehen wirklich 98% der Credits an meine Frau. Meine Frau hat vor 20 Jahren ungefähr, als ich gerade selbstständig mich gemacht habe mit der Agentur, ein Jahr danach selber eine depressive Episode gehabt, die 2 Monate Klinikaufenthalt und dann eine sich daran anschließende Journey mir vorgelebt hat, wie das eigentlich geht als Mensch, der so ein Thema hat, sich daraus dauerhaft, nachhaltig und gesund rauszuentwickeln.
Zu arbeiten,
sie hat sofort offen, schon vor 20 Jahren, also ihre Eltern haben dann damals, ja, sag doch, du hast einen Burnout. Sie sagt, nee, das ist eine handfeste Depression, die ich habe, und genauso werde ich das auch sagen. Und war für mich da und für uns als Familie, wir haben 2 erwachsene Söhne, 29 und 26, die waren damals 9 und 6, absolutes Vorbild. Natürlich waren die Jungs damals aus der damaligen Zeit, waren die extrem verstört, als die Mutter dann 6 Wochen in die Klinik gegangen ist. Sie hat danach eine Gruppentherapie über 3 Jahre gemacht, verschiedenste Ausbildungen, und dieses Vorbild in der Familie, da offen drüber zu sprechen, hat mir in dem Moment ermöglicht, sofort mir selber zu erkennen, das kommt mir bekannt vor,
ja,
aus den Erzählungen meiner Frau. Und die hat auch sofort angefangen, Kliniken zu recherchieren. Das habe ich dann irgendwie nochmal weggeschoben. Und irgendwann, nach wirklich 2 Wochen, habe ich morgens aufgewacht und sie war nicht da. Und ich habe dann einen Freund angerufen und gesagt, pass auf, Jan, du musst mich abholen, musst mich in die Klinik bringen. So, und dann sagte er zu mir, ja, okay, ich kann eine Viertelstunde da sein bei dir. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch die Tür aufmachen kann. So krass war das. Und sagt, ja, okay, wir reden einfach weiter, bleib dran. Und dann haben wir geredet und dann hat er gesagt, jetzt pack mal deine Tasche. Und da habe ich, glaube ich, 3 Stunden gebraucht, gefühlt, da 2 Unterhosen reinzupacken. Und dann hat er mich nach Ochsenzoll gefahren.
Das ist hier vor
genau,
Hamburg.
Genau, Asklepios, ja. Klinik. Und es gibt ja manchmal so böse Bezeichnung für solche Kliniken.
Ja.
Also Ochsenzoll wird von bestimmten Leuten die Irrenanstalt,
ja,
genannt. Und ich bin da hingekommen und wir saßen da und mussten warten, weil es natürlich, ne, also es ist ein Thema, was irre ist. Es war während Corona. Und ich saß da und dann irgendwie, irgendwann gab es dann ein kurzes Gespräch, dann wieder sitzen und so weiter. Und dann sagten, ja, eigentlich, sie wohnen ja ganz woanders, wir müssen sie eigentlich nach Rissen. Ja, geht nicht mehr. Ich habe keine Kraft, ich kann mich hier nicht mehr wegbewegen. So. Und dann kommt die Frau dann irgendwann zu mir und sagt, ja, Herr Trautmann, ja, wir können jetzt hier doch und fahren Sie mal irgendwie in den 6. Stock und dann gucken wir beide dahin. Der Jan, der mich da hingebracht hat, das war das oberste Stockwerk und wir sagen beide so aus einem Wort Penthouse. Und das war so, so ein ganz kleiner Glimpse, wo ich dachte, okay, ich bin gerade in der richtig tiefen Scheiße, aber zumindest ich habe noch einen Chip, wo auch Selbstironie, Humor.
Ja, Humor so geht noch.
Genau.
Ja.
Dann war das 3 Wochen, die wirklich schwierige Bedingungen waren. Corona, man rannte mit Maske rum. Ich hatte jemanden im Zimmer, obwohl ich privat versichert bin und eigentlich so ein Einzelzimmerrecht habe, habe ich aber überhaupt nicht gesagt, brauche ich oder irgendwie einen Jungen, der so alt war wie mein ältester Sohn, der schwerst drogenabhängig war und schon richtig viel Scheiß erlebt hat, mit dem ich da 3 Wochen im Zimmer war.
Also ein Umfeld, was du im Prinzip ja gar nicht kannte.
Na, ganz viele wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten, ganz viel Elend, ganz viel Not.
Und du mittendrin.
Ich mittendrin und keinerlei Therapie. Das ging damals, die hatten keine Kapazität. Ich habe, glaube ich, 3x1/2 Stunde mit einem Psychiater gehabt, der aber sensationell war, ein bisschen jünger als ich, 15 Jahre vielleicht, der mit dem ich sehr gute Gespräche hatte, aber ansonsten so gut wie kein Therapieangebot. Und ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, ich bin 20.000 Schritte gegangen und irgendwie habe ich aber gemerkt,
das hast du aber selber entschieden. Du hast gesagt, ich bewege mich jetzt.
Ja, genau. Also da war ein gutes Angebot ja. Und ich muss auch sagen, also bei aller Kritik, die ich jetzt ja damit implizit reinmache, es war ein sensationelles Personal da, ganz tolle Leute, die halt einfach auch nicht mehr geben konnten, ja. Aber wirklich super.
Und woran lag das, dass du keine therapeutische Begleitung?
Nein, weil es einfach speziell Corona, da waren Ukrainerinnen, das war dramatisch, was da war.
Ja, so. Okay.
Und dann die Diagnose, die ich so nach, also keine Medikamente, der Arzt sagte, nö, wenn Sie jetzt nicht sagen, Sie brauchen sofort was, gucken wir uns das erstmal an. Und dann kriegte ich so nach einer Woche Diagnose, Anpassungsstörung. Zu viel Veränderungen in meinem Leben. Meine Frau und ich waren für einen bestimmten Zeitraum getrennt vor Corona. Ich hatte eine eigene Wohnung. Also es war irgendwie schwierig, wir waren schon wieder im Zusammenkommen, also es war also ganz viel Veränderung. So. Und ich dachte dann, ich hatte einen sehr guten Freund, der auch mein Hausarzt ist und meine Frau zusammen, die haben dann irgendwie angefangen, ganz sanft so leichten Druck aufzubauen. Michael, du musst da raus, du musst woanders hin, du brauchst was anderes. Und da habe ich irgendwas dem Arzt gesagt. Ich habe gesagt, ich würde gerne nochmal in eine andere Klinik. Ich hatte dann auch etwas, was ich machen kann. Und sagte, ja, okay, aber Sie, so wie Sie sich hier präsentiert haben, das können Sie auch ambulant, zu Hause, Tagesklinik. Warum wollen Sie da hin? Und da kam irgendwie ein Satz, den ich mir nicht ausgedacht hatte. Ich habe irgendwie gesagt, ich glaube, ich möchte lernen, mich selbst zu lieben. Und er so, okay. Und dann musst du dir vorstellen, so Typ halben Kopf größer, sah aus wie so ein Hollywood-Schauspieler, 45, legt so seine Hand väterlich auf meine Schulter und sagt, Herr Trautmann, wenn Sie das als Kind nicht mitbekommen haben, dann müssen wir einen Umweg gehen. Vielleicht gehen Sie mit dem Ziel in die neue Klinik, dass Sie lernen wollen, sich selbst besser wahrzunehmen und Ihnen selbst bessere Selbstfürsorge zu geben. Das wäre, glaube ich, eine gute Zielsetzung. Und dann dachte ich, alles klar, nehme ich. Einen Tag später, ich glaube, eine Nacht zu Hause, dann in die neue Klinik in Bargfeld-Stegen. Sensationelle Klinik, kirchliche Einrichtung. Da in der Privatstation, dort 5 Wochen mit 20 Stunden Therapie, also Gestaltungstherapie, Tanztherapie, Gesprächstherapie. Und ich dachte vorher, also Gesprächstherapie, das wird top. Und Tanzen und Gestalt, das werde ich irgendwie aushalten. Tanzen und Gestalten war top. Und Gespräch war für mich viel, viel schwieriger.
Ja.
Weil ich natürlich auch irgendwelche Rollen dann da gespielt habe. Ja. Also auf jeden Fall sensationellste Betreuung, da hatte ich das Gefühl, also die Psychiaterin, die dort diese Station geleitet hat, die Psychologin, die ich hatte, dann diese ganzen Therapeuten, als die also andauernd miteinander sprechen, jeder immer genau wusste, wo ich stehe. Und dort kriegte ich dann nach wenigen Tagen quasi eine neue Diagnose, vielleicht war es eine Woche, die dann sagten, ja, wir fanden die erste ein bisschen mutlos, wir glauben, sie leiden an einer agitierten Depression. Agitierte Depression heißt, wenn man sich Depression auf so einem Kontinuum vorstellt, also wirklich grob vereinfacht, ganz links klassische Depression. Du hast diese Tiefphasen und dann hast du wieder Normalphasen, aber du bist eigentlich nie so richtig euphorisch. So. Gibt es auch, aber jetzt grob vereinfacht. Ja. Dann in der Mitte so manisch-depressiv.
Ja. Extreme Ausschläge,
auch mit den Hochphasen, ja. Teilweise eben, wenn es extrem ist, ungesund hoch. Und ganz rechts agitiert-depressiv heißt dauermanisch.
Noch extremer.
Ja, also eigentlich bist du nur oben. Und du hast, das habe ich dann eben auch über die Zeit gelernt, du hast von den 5 Grundgefühlen, die dir als Mensch zur Verfügung stehen, Freude, Angst, Wut, Trauer, Ekel, das ist so die Grunddefinition, nur Freude beherrschst du virtuos. Also bist du in der Lage, dich über alles zu freuen, klein, groß. Mir fehlt ein gesunder Umgang mit Trauer, Angst, Wut und Ekel. Das führt dazu, dass Leute, die das haben, sich ihre Misserfolge schön quatschen, also die bunten Scheißerhaufen. Na, also die großen Fails werden quasi geschönt. Du nimmst dir nicht die Zeit, die aktiv zu verarbeiten. Ich habe nicht um die Partnerschaft mit André Kemper richtig getrauert. Ich habe nicht das richtig verarbeitet, was da scheiße gelaufen ist. Und alles, was so am Tage unangenehm ist, schiebst du unter den Teppich.
Aber du hast gedacht, du bist wahnsinnig reflektiert.
Ja, natürlich. Ja, genau.
Aber immer auf einer sozusagen kognitiven Ebene, ist das richtig zu sagen?
Genau.
Und nicht
genau.
auf der
Verstandesebene, ja.
Gefühlsebene.
Und so, und dann habe ich, und das war irre, das ist nochmal ein kleiner Sprung zurück, in der Ochsenzoll-Klinik gab es irgendwann so einen Kinoabend und da lief dieser Pixar-Film mit den 5 Gefühlen, ich vergesse immer wieder, wie der heißt, können wir noch nachliefern, wo die 5 Gefühle so als 5 Charaktere in der Kommandozentrale im Kopf dargestellt werden. Und Freude ist am Anfang dieses Films so der Kapitän und versucht einem kleinen Mädchen, was gerade eine schwierige Situation in ihrem Leben hat, immer wieder Freude zu geben und behindert die Kummer, das ist also Angst, und malt so einen Kreis hin, hier Kummer, stell dich mal dahin und steh nicht im Weg. Und zum Schluss ist Kummer aber die Heldin, die diesem kleinen Mädchen ermöglicht, zu trauern, ihren Eltern zu sagen, warum sie unglücklich ist und so weiter. Also ein wundervoller Film. Ich saß heulend da und habe es nicht verstanden, warum ich. Und als ich diese Diagnose kriegte, ich wusste, okay, alles klar, ich bin Freude. Ich bin dieser Charakter und die anderen habe ich nicht im Griff. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich, woran ich arbeiten muss. Und als dann diese Therapie zu Ende war, ich wusste nach 5 Wochen, also 3 plus 5, und nach 2 Monaten bin ich da raus. Auch da keine Medikamente. Ich bin in die Klinik gekommen, so als jammernder, selbstmitleidiger. Mein Frühling wird mir gestohlen, weil es war der geilste Frühling, es war nur Sonne. Und als ich rausging, habe ich gedacht, okay, ich habe gerade den Frühling auch für mein Leben geschenkt bekommen und bin rausgegangen als wirklich glücklicher Mensch. Mit noch einem sehr dramatischen Ende, das möchte ich jetzt aus bestimmten Gründen nicht sehr thematisieren, aber vielleicht einmal ganz kurz, weil es auch nochmal mir die Wichtigkeit dieses Themas gezeigt hat. Also ein Abend, bevor ich gegangen bin, ist ein neuer Patient eingeliefert worden, der dann am Morgen meines Abschieds sich suizidiert hat. Und nochmal bitte für alle, die das hören, jeder, der irgendwie so Gedanken hat, es gibt Hilfen, es gibt Hotlines, bitte wendet euch an Hilfe. Der hat es nicht gemacht. Und das war für mich, ich habe dann meine Abholung nochmal um einen halben Tag verzögert, weil wir dann gemeinsam erstmal das als Gruppe verarbeiten mussten. Und ich bin nach Hause gefahren mit einer extremen Demut und Dankbarkeit, dass ich aus diesen 2 Monaten so viel mitnehmen konnte. Und die Psychiaterin sagte zu mir, Herr Trautmann, wenn Sie so weitermachen, wie Sie sich hier präsentiert haben, dann sehen wir uns nicht wieder. Wenn Sie in Ihre alten Muster verfallen, dann sehen wir uns sicher wieder. Ich weiß nicht, ob in einem, in 3 oder in 5 Jahren, aber wir sehen uns wieder. Und da habe ich gesagt, danke. Und ich weiß, dass ich nicht hier wieder hin möchte, aber ich weiß, wenn ich in eine Phase komme, wo es mir schlecht geht, weiß ich, wo ich hinkommen würde, nämlich genau wieder hierhin. Und ich habe seitdem Therapie, die geht langsam, aber stetig in die richtige Richtung. Ich bin dabei, diese anderen Gefühle zu üben, zu trainieren, Dinge auch nachträglich zu verarbeiten, und habe das Gefühl, dass ich aus dieser Phase wirklich gestärkt hervorgegangen bin. Ich will aber auf jeden Fall ganz, ganz klar sagen, es war richtig scheiße am Anfang, es war richtig, tat richtig weh, und ich will eben nicht wieder in diese Falle tappen, du quatschst dir auch das noch als Erfolg hin. Nein, es war scheiße. Die 3 Wochen in Ochsenzoll waren richtig, richtig böse. Ich habe also skurrilste Gedanken gehabt. Also ich habe keinen Suizidgedanken gehabt, aber ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr raus. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder irgendwas Anständiges hinkriegen. Habe mich total wertlos gefühlt.
Man kann sich nicht mehr vorstellen, offensichtlich da jemals wieder rauszukommen.
So, und selbst wenn man das hat, und das ist eben der dringende Appell, es gibt Hilfe. Ja, es gibt Hilfe und sehr, sehr gute Hilfe. Wir haben herausragende Medizinerinnen, also Psychiater, herausragende Therapeutinnen. Und zwar auch, das war auch spannend, viele schrecken ja vor zurück und sagen, man muss 1,5 Jahre warten. Das gilt vor allen Dingen für die studierten Therapeutin. Es gibt aber ja auch einen Weg, Psychotherapeutin zu werden über den kleinen Heilpraktiker Psychotherapie. Und als ich dort raus bin und die Psychiaterin zu mir sagte, sofort Therapie anfangen, ich sagte, aber Sie wissen ja selber, 1,5 Jahre. Das Einzige, was ich kriegen kann jetzt, ich hatte es schon recherchiert, ist jemand, der nicht studiert hat. Und was empfehlen Sie mir? Und sagt, ja, eigentlich müsste ich ja sagen, nur studiert, aber das ist natürlich Quatsch. Es gibt auch unter diesen Therapeutinnen herausragend gute. Und wenn Sie gute Erfahrungen mitmachen, dann machen Sie das so. Und das muss man selber bezahlen. Also das wird nicht von der Kasse bezahlt. Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten, was zu machen. Und ich kann einfach nur den dringenden Appell loswerden. Mutet euch euren Familien zu, mutet euch euren HausärztInnen zu, mutet euch euren Freunden zu und öffnet euch, wenn ihr da ein Thema habt und nehmt Hilfe an. Es gibt sie. Und ich habe auch in dieser Klinik verschiedene andere Geschichten erlebt, habe auch zu einigen noch Kontakt. Es lohnt sich.
Wow, was für eine Geschichte. Ich fasse mal für mich so ein bisschen zusammen. Ich habe erstmal verstehe ich, wenn es dir passieren kann, mit diesem Background, sogar noch als Persönlichkeitscoach, kann es jedem passieren. Man muss sich dafür nicht schämen. Der zweite Punkt ist, wenn man in so einem Loch sich befindet, sieht man keinen Ausweg und glaubt, das geht ja so weiter, was eben dazu führt, dass man sagt, das ist irgendwie alles sinnlos. Und dein Beispiel zeigt eigentlich, man kann da rauskommen. Und der dritte Punkt, und da würde ich gerne noch mit dir vielleicht noch mal versuchen, das Augenmerk drauf zu legen, ist die Frage, was sind denn eigentlich jenseits fundamentaler, vielleicht in der Kindheit begründeter Themen, was sind denn eigentlich so Auslöser? Ich habe mit einer befreundeten Psychotherapeutin mal gesprochen und die sagt, du musst dir das Leben so vorstellen. Also die großen Themen des Lebens, hat sie gesagt, sind stell dir vor, du würdest jonglieren, Bälle jonglieren. Und das sind so Gesundheit, Familie, dann gibt's große Themen wie berufliche Existenz, Tod von Angehörigen und so weiter. Die sind alle aus Glas. Und die sollten nicht runterfallen. Wenn ein Thema zu Bruch geht sozusagen, wenn du ein Issue hast, kannst du das, wenn du stabil bist, meist ganz gut hinkriegen. Dummerweise gibt es Situationen, in denen dir zwei runterfallen. Da wird es existenziell. Du hast gerade gesagt, erste Diagnose, Anpassungsstörung war das, glaube ich, es hat sich wahnsinnig viel verändert und es gab keine Stabilität. Fühlt sich gut
an, wo man sagt, ja, da kommt man ja auch raus.
So, und, so, ne? Und man merkt ja auch deine Energie bei dem Thema. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du das so offen teilst und wie sehr dich das bewegt. Aber die Frage nochmal vielleicht an der Stelle, was war aus deiner Sicht ein Auslöser, was sind Auslöser, was hast du gelernt, sodass man darauf auf sich selbst aufpassen kann?
Also ich kann heute mich selber sehr gut mit einem diagnostischen Tool erklären, diesem Clifton Strengths Finder. Da kann ich an meinen Top 10 Talenten, also der sortiert in einem 45-minütigen Assessment 34 Talente aus 4 Gruppen. Also wie gehst du in Beziehung, wie beeinflusst du, wie setzt du Dinge um und wie denkst du strategisch zuordnet. Und ich kann mit meinem Profil, ich werde das jetzt nicht machen, aber ich kann mit diesem Profil meinen Erfolg erklären und mit den Schattenseiten dahinter, also dem Overuse der Talente, auch meine Misserfolge, mein Scheitern und auch ein Stück weit schon dieses Agitierte. Ich glaube, bei mir dieser Auslöser war dann, glaube ich, schon, dass, und dafür habe ich auch ein Bild gefunden, dass wenn du quasi Scheiße bunt anmalst und ins Regal stellst und die kleine Scheiße unter den Teppich kehrst, irgendwann schmilzt die Scheiße, weil das System es nicht mehr halten kann. Das war mein Bild, tropft runter, vermischt sich mit der Scheiße unterm Teppich und dann explodiert's. Das heißt, da waren dann so Sachen wie bei den Finanzen nicht mehr so, bei den privaten Finanzen nicht mehr so hingeguckt, Steuererklärung verzögert, verschleppt, einfach weil alles Unangenehme, was sich doof anfühlt, Angst, ne, tralala, weggeschoben wird. Und deswegen war das dann ein Überkochen. Das ist dieses Bild, was bei so einer agitierten Depression passieren kann. Das ist deswegen, man kann da jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern kein allgemeingültiges Rezept geben. Das Problem bei dieser Diagnose, die ich habe, es trifft fast immer oder sehr viele Männer, die, Klammer auf, vermeintlich, Klammer zu, erfolgreich waren, häufig Unternehmer, häufig Führungskräfte, und die das aber nicht einordnen können, weil die ja nie, ich habe ja nie eine depressive Stimmung gehabt.
Ja.
Meine Frau sagt heute, nee, du hast schon auch mal so ein paar, auch gerade direkt vorher, also die ist hochsensitiv, die hat das schon anders beurteilt, aber für mich
nicht. Du hast es nicht gespürt.
Genau, ich habe es nicht gespürt. Und ich glaube, insgesamt sich anzugucken, und da sind eine Glaskugel, ein Modell, die Miriam Priest, eine Psychiaterin, die wir in unserem Podcast On the Way to New Work in Folge 75 hatten, du siehst also diese einschneidende Folge, vergesse ich nicht, die hat so ein Käfermodell, und wo 6 Dinge, also Familie, Freunde, aber auch sowas wie Spiritualität, Beruf, also ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber eben diese 6 Glaskugeln, 6 Beine. Und die sagt genau dasselbe, ein Käfer kann mit 5 Beinen auch noch ein bisschen gehen, mit 4 vielleicht auch, dann aber irgendwann nicht mehr. Und wenn man zu viel auf eine Karte setzt und das dann schwierig wird, dann ist sowieso schwierig. Ne? Und das ist, glaube ich, sich da mal zu gucken, die unterschiedlichen Lebensbereiche, sich da auch immer wieder zu fragen, wie ist es denn da gerade? Ne? Wie bin ich in Verbindung mit meinen Liebsten?
Wie bin ich? Wenn ich fragen darf, Michael, also du aus persönlicher Erfahrung und auch basierend auf dem, was du gelernt hast durch die therapeutische Begleitung, da sind wir jetzt genau beim Punkt. Wie achtet man auf sich? Wie spürt man das? Du sagst ja selber, naja, ich hatte das offensichtlich, aber ich habe es nicht gemerkt. Also was wäre ein Hinweis von dir mit deinem Wissen heute?
Ja, also es gibt da erstaunlich viel, und da kann man sich auch wirklich wunderbar, angefangen von Google bis ChatGPT, auch helfen lassen. Es gibt Dutzende von Checklisten, Self-Assessments, wo man selber, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, wo man so früh Indikatoren mal hat, ankreuzen kann und sagen kann, was ist hier gerade. Ne? Also es gibt die körperlichen Dinge, Appetitlosigkeit, man macht keinen Sport mehr, man bewegt sich nicht mehr, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Es gibt die mentalen oder die Beziehungsthemen, man sagt Termine ab, man verplant das Wochenende gar nicht mehr, weil man, also ich rede jetzt insbesondere über diese eher Arbeitskontext Burnout-artigen Dinge. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man dann so einfach Frühwarnsysteme hat, und sich die mal zu googeln, anzugucken, auch mal mit den Liebsten zu sprechen, wie erlebst du mich gerade, was fällt dir auf? Es gibt mittlerweile alles dazu im Netz, und es gibt auch ganz tolle, sagen wir mal so Mini-Ausbildungen. Es gibt, wissen die wenigsten, es gibt, wie es einen physischen Ersthelfer-Lehrgang gibt, gibt es einen psychischen Ersthelfer-Lehrgang. Also eigentlich müssten Firmen meiner Meinung nach genauso viele psychische Ersthelfer haben, die sowas auch sehen, die dann auch vielleicht mich, dich spiegeln, wenn sie sehen, da stimmt irgendwas nicht. Also auf jeden Fall Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion ist ein guter Start.
Also auf sich selbst hören, und wenn man das Gefühl hat, irgendwas Stimme, ist komisch,
das nicht einfach wegdrücken, sondern drauf hören. Es gibt Leute, die da viel bessere Sensoren haben, als ich die hatte. Heute würde ich sagen, sind die viel, viel besser bei mir ausgebildet, weil die irgendwie jeder auch angelegt hat, und die kann man eben auch trainieren.
Ja. Also dieses auf sich selbst hören ist ein wichtiger Punkt. Sich Feedback einholen, hast du gerade auch gesagt.
Ja.
Also unter Umständen merkst du es nicht, aber deine Frau sagt dir später in deinem Beispiel, so ganz klar war das ja noch nicht. Da gab es ja schon ein paar Punkte, die ich gesehen habe.
Und ich habe, wenn noch ein Beispiel, ich hab heute eine ganz andere Sensor. Nochmal, ich bin kein Psychiater, kein Psychologe, ich bin maße mir nicht an zu therapieren, aber ich habe Leute erlebt, wo ich gesagt habe, ich glaube, der Mensch, den ich da gerade sehe, der sieht so aus wie ganz viele, die ich in der Klinik gesehen habe. Und dann 4 Wochen später erfolgte bei so einer Person ein Absturz. Ich bin jetzt nicht das Orakel von Delphi, aber meine Sensitivität für das Thema anderen gegenüber und mir gegenüber ist viel größer geworden. So.
Das wird ja wahrscheinlich vielen Menschen so gehen, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, so haben wir, sind wir gestartet, ist das ja im Prinzip eine Volkskrankheit, wenn man so will.
Absolut.
Das ist ja eine mittlerweile so weit verbreitet, dass man es kaum glauben kann, wenn man sich die Statistiken anguckt an der Stelle. Und das bringt mich nochmal zu der, vielleicht abschließend zu der Betrachtung Betriebe. Du hast gerade schon so ein bisschen angefangen. Was können eigentlich Unternehmen tun? Wär eine Frage. Wie kann man auch als Betroffener in einem Unternehmen damit umgehen? Wie offen bin ich eigentlich? Das Schamthema, mit dem wir auch gestartet sind, und wo du ja tolles Beispiel bist von jemandem, der sagt, okay, ich erzähle das jetzt einfach mal. Mhm. Und ich bin auch nicht alleine, das weiß ich ja, aber das tun nicht so viele. Mhm. Wie gehe ich damit um? Was würdest du jemandem im beruflichen Kontext empfehlen und was würdest du den Unternehmen sozusagen ins Fahrtenbuch schreiben, um mit dem Thema vernünftig umzugehen?
Also ich, jedes größere Unternehmen hat ja Arbeitsschutz, Gesundheit, hat diese Themen irgendwo verankert. Und ich würde genau, also bei den Unternehmen, die diese Größe haben, genau gucken, dass ich dort dieses Thema platziere, groß und größer mache. Also angefangen mit so wirklich niedrigschwelligen Dingen zu gucken, haben wir psychologische Ersthelfer? Wie viele haben wir? Wollen wir das ermöglichen? Das kann man, das ist quasi auch wie ein Ersthelferschein, so ein 6x2-Stunden-Ding. Und da kannst du schon richtig viel dazu lernen. Gibt es ausreichend Ansprechstationen dafür? Wie kommunizieren wir in unseren internen Medien über dieses Thema? Gibt es Menschen, die Erfahrung hatten, die diese auch mal teilen und Vorbild sind? Ne? Telekom ist ein ganz tolles Beispiel. Dort gibt's ein internes Format, wo eine Neurologin und ein Leiter New Work bei der Telekom gemeinsam ein Videoformat etabliert haben, wo sie über mentale Gesundheit gesprochen haben, die jetzt auch ein Buch zusammenschreiben. Also wirklich gucken, wie kriege ich das da rein? Bei kleinen Firmen, es gibt Abo-Modelle, ich nenne jetzt keinen Anbieter, aber es gibt viele Anbieter dazu, die machen auch häufig Werbung bei uns. Wir hatten die auch schon bei uns im Podcast zu Gast, wo man eine pro Kopf Gebühr dafür zahlt, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig, also eine Erstanlaufstation haben. Es gibt dort Content, der aufbereitet ist. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und das Wichtigste finde ich, dass Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, Top-Management das zu einem Thema macht, darüber spricht und auch klar macht, wir nehmen das genauso ernst wie die 3 Monate Meniskus-Operations-Reha. Ja. Es ist nichts Schlimmeres. Man ist kein böser Mensch. Es gibt Führungskräfte. Ich weiß, glaube ich, mal ein BMW-CEO ist mal auf der Bühne umgekippt. Der hat auch ein mentales Problem. Es gibt überall, auf allen Hierarchieebenen gibt es das. Es ist zum Glück. Sprechen Menschen häufiger darüber. Ne? Es gibt eine ganz für mich herausragende Psychologin in Berlin, Nora Dietrich, die auch zu den Top-Influencern im HR-Bereich gehört, die gerade ein Buch auch geschrieben hat über Mental Health at Work und wo auch meine Geschichte erzählt wird, sie also meine Geschichte hat sich angeguckt hat und viele andere, einige auch anonym. Also ich kann nur die Leute aufrufen, die es hatten und die einen Weg gefunden haben, geht offen damit um. Ja? Also ich weiß noch, als ich rausgekommen bin, hat eine meiner Teilnehmer aus unserem ersten Executive-Programm, aber Michael, jetzt schreib bitte kein Buch darüber. Ich habe gesagt, nein, das kann ich dir versprechen, aber sobald ich das Gefühl habe, dass ich safe bin und dass ich das Gefühl habe, ich bin auch in der Umsetzung, werde ich anfangen, darüber zu sprechen.
So, und du fängst an, darüber zu sprechen und ich bin dir sehr dankbar, dass du das hier bei uns machst. Wann sind wir so weit, dass man genauso leicht, wie man sagt, ich habe eine Erkältung oder ich habe eine Grippe, ich bin jetzt mal 2 Wochen krankgeschrieben, sich bei dem Thema Mental Health äußert, weil du sagst gerade, ja, ich bin kein böser Mensch. Ich glaube, das Thema ist eigentlich Schwäche. Ich bin nicht belastbar, ich bin schwach, was weiß ich. Ich glaube, das ist die Scham und die Sorge, dass der Arbeitgeber dann denkt, oh Gott, also das ist jetzt keine Ressource, auf die ich dauerhaft setzen kann. So, wann kommen wir dahin, dass du in der Lage bist, das genauso offen zu sagen und wir vernünftig damit umgehen?
Kann ich schwer absehen. Ich glaube, es gibt schon Umfelder, wo das heute geht. Also ich habe in meinem Freundeskreis, auch mit allen beruflichen Kontakten, die ich habe, immer Offenheit erfahren. Und zwar nicht so eine gefakte Offenheit im Sinne von, ah ja, toll, dass du es gemacht hast, sondern ganz häufig auch, dass die dann eigene Geschichten erzählen aus ihrer Familie, aus ihrem Umfeld. Das hat auch meine Frau Cesar, Franziska, ihr Name Cesar Trautmann, macht übrigens auch einen tollen Podcast, All of Me, hat das auch damals schon erfahren, vor 20 Jahren, als sie angefangen hat, sich zu öffnen, darüber gesprochen hat, zu einem Zeitpunkt, wo das überhaupt noch nicht normal war, hat sie das auch schon erlebt. Das heißt, wir Menschen an sich sind, glaube ich, eigentlich offen dafür. Wir wollen, dass darüber gesprochen wird, weil ja auch ein Großteil das auch bekommt. Ne? Also in der Klinik hat die mir gesagt, also 20% aller Menschen in der westlichen Welt werden auf jeden Fall in ihrem Leben einmal mindestens eine Depression haben. Also und von diesen 20% hat sie mir gesagt, ein Drittel eine Episode. ein Drittel bis zu 3 Episoden und der Rest auch dauerhaft. Ne? Und aber auch da gibt's Hilfe. Also auch wenn ich mich so ein bisschen gewehrt habe gegen Medikamente und es nicht wollte, auch mit der Begründung, wenn ich doch die Diagnose habe, ich kann nicht richtig fühlen, möchte ich nicht, dass meine Gefühle abgemildert werden. Heute würde ich sagen, vielleicht wäre es sogar noch besser gewesen, wenn ich das auch gemacht hätte. Und es gibt Medikamente, es gibt Dinge auch für Leute, die chronisch diese Krankheiten haben, die ein wirklich besseres Leben ermöglichen. Und ja, es werden nicht alle gerettet, so, aber für einen Großteil der Menschen gibt es Hilfe.
Michael, ich würde mich wirklich freuen, wenn du dazu beigetragen hast, dass der eine oder andere sagt, ja, ich kann genauso offen darüber sprechen, wie du das jetzt getan hast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese, wie ich finde, super wichtige Folge und vor allen Dingen für deine Offenheit, mit der du deine persönliche Geschichte uns mitgeteilt hast. Und sag ganz herzlich Dankeschön.
Danke, mein Lieber. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wo er dich hinführt. Auf jeden Fall ist es für mich eine riesengroße Ehre, in der letzten Folge, die du hier aufnimmst, dein Gast zu sein und eine riesengroße Freude, dass wir uns dieses Thema vorgenommen haben und hoffe, dass Hörerinnen und Hörer was rausziehen können und wirklich die Botschaft, schreibt mich auf LinkedIn an, wenn ihr Fragen habt, gebe ich euch gerne da den einen oder anderen, ja, Rat will ich es nicht nennen, aber Erfahrungsbericht.
Vielen Dank, lieber Michael. Danke.
Danke.